Neue Woche, neues Glück, neue Spots, neuer Podcast.
Folge 4.
Weiter geht's.
Hallo.
Wir sind wieder da und wir freuen uns, dass du auch wieder am Start bist.
Vielleicht mal vorneweg, wenn wir heute ein bisschen durch den Wind sind, dann tut's uns leid, wir hatten eine wilde Nacht. Take me out,
I wanna see. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa.
Also nicht so, wie ihr jetzt denkt. Wir standen hier in Spanien schon, Granada, in Latzubia, auf einem Stellplatz, so ein bisschen außerhalb von der Stadt, und haben da friedlich geschlummert, als plötzlich ein Auto mit jungen Erwachsenen, oder wie alt die waren, weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Ja, es waren eher Heranwachsende gefühlt.
Ja, Heranwachsende so. Kam und...
wahrscheinlich auch nicht ganz nüchtern. Wobei, keine Ahnung.
Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben die angefangen, auf dem Parkplatz zu driften. Yay!
Es war, wie viel Uhr? 11:30?
Ein bisschen später, glaube ich, war es schon.
Ja, auf jeden Fall war es, wir waren im Bett. So spät war es.
Genau. Ja, und wir standen aber auch am hinteren Ende des Parkplatzes. Also wir hätten uns auch nicht einfach irgendwie, während die da driften, wegfahren können oder so. Und außerdem lag im Wohnmobil das ganze Zeug rum. Dass jetzt einfach so mal schnell wegfahren gar nicht möglich gewesen wäre. Naja, ich habe versucht weiter zu schlafen. Roman hat aus dem Fenster geguckt, ja, und das Treiben beobachtet.
Ja. Und ja, war schon ein bisschen unentspannt, ehrlich gesagt.
Ja, und auch zu Recht, wie wir dann festgestellt haben, weil was ist passiert, Roman?
Ja, plötzlich hat es gescheppert und die Jungs sind in den Holzzaun gefahren, der quasi dieses Grundstück, diesen Schotterparkplatz, ja, abgegrenzt hat. Und ja, dann standen sie erstmal da und haben irgendwelche Autoteile zusammengesammelt wieder. Das hat dann noch ein paar Minuten gedauert und dann sind sie auch wieder abgezogen, Gott sei Dank. Eine Stunde später kamen sie dann tatsächlich wieder, aber auch nur, um nochmal irgendwas zu suchen. Ja. Ja, das war ein bisschen wild. Dann kam
unentspannt.
Plötzlich noch ein zweites Auto, wo wir dann auch noch dachten, oh Gott, jetzt kommen da noch mehr. Die haben aber nicht zusammengehört. Die haben sich ans andere Ende des Parkplatzes gestellt und haben eine geraucht oder sowas in der Art.
Oder etwas.
Ja, man weiß es nicht. Sind dann eine Runde spazieren gegangen irgendwie und also mitten in der Nacht halt, um 1, glaube ich, war es dann mittlerweile. Und waren dann auch irgendwann weg. Also die haben wir gar nicht mehr mitbekommen und die anderen sind Gott sei Dank auch abgezogen. Und wir hatten tatsächlich schon, oder ich zumindest, habe schon hin und her überlegt, ob wir jetzt wirklich da stehen bleiben sollen oder ob wir uns doch noch einen anderen Parkplatz suchen, weil ich hatte einfach keinen Bock auf den Stress, dass dann in der Nacht nochmal irgendwie was los war. Also man muss sagen, es war Freitagabend und man weiß ja nicht, was die Leute da so treiben, Freitagnachts.
Ja.
Am Wochenende. Also offensichtlich ist es ein beliebtes Ausflugsziel für Wochenendnächte.
Ja, da waren auf jeden Fall auch schon Kringel auf dem Parkplatz. Die haben da nicht zum ersten Mal gedriftet oder irgendwelche Leute.
Ja, die waren schon da, als wir kamen. Also wir wussten schon, dass das wohl irgendwie da auch mal passieren könnte. Aber die letzten Nächte, wo wir da waren, war gar nichts. Also es war eigentlich immer recht ruhig.
Ja, naja. Unter der Woche top, Wochenende, naja, letztes Wochenende waren wir tatsächlich an dem gleichen Platz und waren jetzt dazwischen aber nochmal woanders und da kam dann plötzlich so ein spanischer Camper nach dem anderen, ja, die waren dann am Ende ungefähr so 10 Camper, schätze ich, 20 Hunde und 12 Menschen oder so und haben irgendwie Geburtstag gefeiert, das war so ein bisschen hippie-mäßig. Aber
ja, so wie
Fall.
Wir das halt auch früher gemacht haben, ne?
Ja.
Oder immer noch machen.
Ja, wir haben jetzt halt vielleicht nicht so diese Ausdruckstanzeinheiten hinterm Camper gemacht.
Und nicht so viele Hunde?
Ja, boah. Aber also die Hunde, die
es ist halt auch einfach immer unentspannt irgendwie, so ein bisschen. Naja.
Die haben sich dann aber auch schon an uns gewöhnt gehabt in den paar Stunden, wo wir da waren. Und dann sind wir irgendwann gefahren. Ja. Egal, zurück zum Thema.
Genau. Jetzt haben wir ein bisschen, 5 Minuten lang ein bisschen ausgeschwiffen, sagt man das so. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, es geht weiter.
Dann machen wir direkt hier mal noch alkoholfreie
Mahu
Tostada auf.
Dann mache ich mit.
So. Das ist tatsächlich ganz lecker. Mahu 00 Tostada glutenfrei.
Ja, das ist eins der besten hier, kann man schon sagen. Gut. Noch den letzten Tropfen hier aus der Dose würgen. Okay, nix vergeuden.
Nee. Oh, das schäumt aber.
So.
Alright.
Zum Wohl.
Heute geht's endlich von Italien nach Spanien. Wir versprechen's.
Mhm. Dauert gar nicht mehr lang. Wie wir in der letzten Folge ja schon erzählt haben, da ging's ja noch um unsere kleinen Ausflüge in Ligurien an der französischen Grenze, bevor wir dann tatsächlich über die Grenze einmal ganz schnell durch Frankreich durchgefahren sind und nach Spanien gefahren sind. Wir haben ja schon erzählt, wir haben durch Frankreich erstmal richtig schön viel Maut gelassen.
95 Euro ungefähr.
Ja, knapp 100 Euro waren es. Ja.
Und auch so ein paar Schweißtropfen und Angstperlen.
Ja, wir sind so ein bisschen geflüchtet, gell, vom Wetter. Oder was meinst du jetzt? Angstperlen?
ja, das meine ich. Also das Wetter war ja schon irgendwie in Spanien und in Italien war es noch gut. Und dann, glaube ich, hat es so ein bisschen gewechselt und es ist von Spanien nach Italien gezogen. Durch Frankreich.
Mit Starkregen und so weiter und so fort.
Genau. Und durch diesen Starkregen sind wir halt auf der Autobahn einmal durch. Und das war wirklich stark. Also war schon heftig, muss
ja,
ich sagen.
Ja, aber es war weniger schlimm, wie ich dachte, tatsächlich. Also ich fand schon. Also ich habe irgendwie, ja, was heißt Schlimmeres befürchtet, aber ich war schon, so ein bisschen unentspannter. Und ich fand, es war dann relativ kurz.
Ja, es war kurz, aber es war sehr anstrengend. Knack, ja. Man hat teilweise wirklich einfach gar nichts mehr gesehen.
Das stimmt.
Aber unser Franz Peter hier, der Van, der ist da wirklich ordentlich smooth durchgerauscht durch den Bach, See auf der Autobahn.
Dank also, der 18-Zoll-Räder natürlich.
Ja, mit unserem VW-Bus wären wir da einige Male eher im Aquaplaning gewesen.
Ja. Also 18 Zoll. Regelt.
Ja,
Grüße gehen raus an Franz Schnitzler. Vielen Dank.
Ja, und da fällt mir eigentlich auch noch ein, wir wollten ja eigentlich noch einen Spot in Frankreich anfahren.
Ja, stimmt.
Den wir dann leider auslassen. Also leider weiß ich nicht.
Wie hieß der nochmal gleich? Weißt du es, ne?
Ja, ich weiß es, aber ich traue es mir nicht auszusprechen. Oh, ich kann überhaupt kein Französisch.
Nee, ohne zu gucken, jetzt komm.
Olages.
Ach. Olargues, keine Ahnung. Das
also
klingt schon fast wieder Spanisch.
Olargues.
Und das ist quasi schon fast dann also an der Grenze zu Spanien eben.
Ja, jetzt nicht so ganz, aber nicht mehr weit weg auf jeden Fall.
Vor den Pyrenäen, oder? Kann man das
ja,
so sagen?
Wenn du das mal bei Google eingibst, dann kommen gleich ein paar Bilder. Es schaut richtig hübsch aus.
Also Olargues, schreibt man das.
Ja. Und da soll es auch nice Trails geben, aber ja.
Ja, haben wir dann ausgelassen aufgrund des Wetters und weil wir uns halt dann auch gedacht haben, okay, sowas kann man vielleicht dann auch irgendwann nochmal machen. Wir müssen sowieso nochmal in die Ecke, aber dazu kommen wir gleich noch, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist jetzt ja von daheim nicht so weit weg. Also kann man da auf jeden Fall auch mal, wenn man nicht so lange Zeit hat, nochmal hinfahren.
Ja, was erwartet uns denn, oder unsere Hörer und Hörerinnen, Hörer und Hörerinnen, das ist jetzt irgendwie doppelt und dreifach gemoppelt. Ich wollte sagen, Hörer und Hörerinnen.
Hörerinnen?
Sag mal, egal. Ja. Also, was erwartet euch heute noch sonst? Und zwar, wir haben eine kleine Umfrage, wir haben Wir haben Fragen gestellt.
Auf Instagram?
Auf Instagram, oder? Genau. Einmal haben wir eine Umfrage gemacht, ja, stimmt, was, ob oder wer mehr auf Stellplätze oder mehr auf, also lieber freistehen oder lieber auf Campingplätze. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil, weißt du das Ergebnis, Claudia? Was schätzt ihr denn? Vielleicht habt ihr es ja auch gesehen, aber ihr könnt immer schätzen, das Verhältnis freistehen zu Campingplatz. Die Hände gehen hoch, ich sehe schon.
Also ich glaube, es waren so 60-40, oder? Ungefähr?
Korrekt. Was war 60?
Freistehen.
Korrekt. 60 freistehen, 40, also ein bisschen mehr als 60, glaube ich, ein bisschen weniger als 40 waren dann Campingplatz. Ich finde es aber trotzdem halt relativ ausgeglichen.
Ja,
oder klar, stimmt. Es ist jetzt nicht 50-50, aber eigentlich ganz cool. Ja. Also, wie ist es bei uns? Ich glaube, bei uns ist es wahrscheinlich auch so 60-40. gerne freistehen, aber trotzdem ab und zu halt auch mal auf dem Campingplatz.
Naja, also wenn wir jetzt mal die letzten Wochen im Verhältnis sehen, freistehen, Campingplatz, dann sind wir nicht bei 60-40, sondern vielleicht bei 95-5.
Ja. Kann man sicher auch dann nicht leisten, wenn man jetzt wirklich so lange am Stück unterwegs ist, dass man dann ständig auf den Campingplatz geht oder auf einen kostenpflichtigen Stellplatz. Das ist halt nicht drin.
Nee.
Wollen wir auch gar nicht. Also
ich würde sagen, es kommt immer drauf an.
Kommt immer drauf an, ja.
Also so, wenn es eine coole, schöne Option gibt, frei zu stehen, dann immer lieber frei stehen.
Ja, aber es kommt auch auf die Location drauf an, beziehungsweise halt auf die Destination oder Region, wo man halt hinfährt, auf das komplette Setting, oder? Also bin ich mit Freunden unterwegs, sind wir nur zu zweit unterwegs?
Ja, voll.
Ja, ich glaube, das kann man
so
pauschal gar nicht sagen.
Oder wenn es da einfach so unentspannt ist, dass man jeden Moment einfach Schiss hat, dass das Auto ausgeraubt wird oder so, dann nehmen wir es in Kauf, mal eine Nacht irgendwo auf einen bezahlten Stellplatz oder Campingplatz zu gehen, einfach, dass wir einen entspannten Tag auf dem Bike haben können.
Ja, ja. Jetzt hier im aktuellen Fall ist es ja so, dass wir halt hauptsächlich auf den Campingplatz gehen, wenn wir mal wieder schön lange heiß duschen wollen zum Beispiel oder viel Wäsche zum Waschen haben. Ich meine, klar, man könnte natürlich auch irgendwo sich einen Waschsalon suchen.
Haben wir auch schon gemacht.
Aber irgendwie ist es halt ganz nice, wenn du halt einen coolen Stellplatz hast oder einen Campingplatz, wo du mal für ein oder zwei Nächte dann bleibst. Und dann hast du halt alles vor Ort, kannst da alles machen, kannst da duschen, kannst da waschen, kannst dein Abwasser ablassen und das Frischwasser wieder auffüllen. Da haben wir übrigens auch ein Learning gehabt, gell, mit unserem Frischwasser. Wir haben nämlich
Was für eins?
Ja, dass wir es wirklich auffüllen. Also halt wirklich voll machen. Wir haben nämlich sonst immer, wir haben halt so eine Anzeige und diese Anzeige, die geht halt relativ schnell von null auf, keine Ahnung, halt füllt die sich.
Ja, ja. Moment. Also unser Wassertank, der ist halt auch so geformt.
Ja.
Der ist unten schmal und nach oben hin wird er dann breiter.
Ja.
Und dementsprechend ist halt am Anfang, füllt sich der Tank schneller.
Genau.
Und oben dauert es halt dann länger.
Und wir haben uns immer nicht getraut, wirklich zu warten, bis es oben rausläuft sozusagen. Weil, woher weißt du denn, er zeigt ja schon 100% an, aber es geht halt immer noch was rein. Und wir wussten halt nie, okay, wie viel geht denn jetzt wirklich noch rein? Man kann natürlich auch schlecht irgendwie reingucken. Klar, man hätte irgendwie in die Heckgarage klettern können und die Abdeckung runternehmen und reingucken, aber haben wir halt nicht gemacht. Ja, und wir haben uns auf jeden Fall nicht getraut, das Ding mal wirklich komplett voll zu machen, bis es überläuft. Und ja, das haben wir aber jetzt einfach mal gemacht. Und das war voll der Aha-Effekt.
Ja, also die letzten 10%, das ist nochmal wirklich
ordentlich.
Das sind ja
50% gefühlt. Also
ja, gefühlt sind es wirklich 50% vom ganzen Tank. Die Anzeige, die wir hier haben, das ist quasi in 10% Schritten und mit Farben. Also du siehst jetzt da nicht ganz genau, wie viel drin ist. Und auch wenn dann die 10%, der 10% Schritt grün leuchtet, dann drehst du das Wasser ab und dann wird das Grün wieder schwächer oder so. Also es ist nicht so ganz eindeutig. Deswegen haben wir jetzt angefangen, den einfach wirklich zum Überlaufen zu bringen und dann vielleicht nochmal kurz den Wasserhahn aufzumachen und ein bisschen was wieder abzulassen.
Ja, aber wobei das wahrscheinlich gar nicht notwendig mehr. Also
wahrscheinlich nicht.
Ich denke ja, das läuft halt dann einfach oben raus. Also woanders läuft es ja nicht raus.
Ja.
Also das Learning war auf jeden Fall, es ist nicht schlimm, wenn es dann einfach rausläuft. Also wir füllen von außen auf, logischerweise. Das muss man natürlich dazu sagen. Es läuft halt dann außen aus der Öffnung raus. Und ja, das.
Ja, und dann ist halten so 100 Liter echt lange.
Deutlich länger wie vorher.
Ja. Also kommt natürlich drauf an, wie oft man duscht und so weiter und abspült. Aber ja, ich würde sagen, so 5 bis 7 Tage geht schon.
Ja, voll. Genau.
Also da ist eher dann mal das Klo voll, als dass das Wasser leer ist.
Ja. Naja, auf jeden Fall so viel dazu. Dann haben wir noch ein paar Fragen gestellt an euch oder an die Community sozusagen.
Ich dachte, das machen wir am Ende.
Ja, das machen wir auch am Ende, aber wir kündigen es halt jetzt schon mal an. Wir haben ja gesagt, was ist heute, was steht auf dem Programm?
Okay.
Und zwar, es steht auf dem Programm, die Fragen zu beantworten. Das machen wir am Ende. Deswegen, bleibt dabei.
Und jetzt fahren wir von Frankreich nach Spanien über die Grenze nach, fast nach Santa Coloma de Farnas.
Warum nur fast?
Ja, wir waren doch noch eine Nacht auf diesem Bauernhof.
Ach ja, stimmt. Den habe ich ja ganz vergessen.
Ja, wir mussten nämlich hier Wasser auffüllen und Klo ausleeren und so weiter. Und dann gab es in der Nähe von Santa Coloma, das ist bei Girona in Katalonien, gab es also so einen Erlebnisbauernhof oder sowas. Masbess hieß der und die haben halt so ein paar Stellplätze und dann kann man da Events feiern und irgendwelche Führungen machen. Dann gibt's noch so ein altes Museum, so ein Bauernhofmuseum.
Da stehen unglaublich, ja, das ist richtig crazy. Gefühlt eigentlich eher so, das Museum ist wahrscheinlich dann irgendwann entstanden, weil die halt einfach alles Mögliche aufgehoben haben.
Ja, genau.
Und sich das alles angesammelt hat und.
Also der Bauernhof hat eine lange Tradition und wurde halt immer so weitergegeben von Familie zu Familie.
Seit
und
Jahrtausenden.
Genau. Und genau, in diesem Museum stehen einfach alle Dinge, die die Familien so angesammelt haben.
Und zwar doppelt und dreifach. Also nicht immer nur eine Sache von einer Sache, also sondern nicht ein Exemplar von einem Ding, sondern halt dann irgendwie so viel, wie sie halt hatten, gefühlt. Also,
da muss ich jetzt direkt hier nochmal
in die
Fotogalerie schauen, weil das war wirklich, wir sind da nur, das Wetter war irgendwie schlecht und wir dachten so am Abend, ach komm, wir gehen eine Runde spazieren. Dann war es so windig, dass wir keinen Bock mehr hatten und sind dann in dieses Museum gestolpert. Und dann sind wir da ganz schön lange hängen geblieben, weil es doch irgendwie spannend war.
Also ich kann das ja gut nachvollziehen, weil ich tue mir ja auch schwer, mit Sachen wegzuschmeißen. Ich würde die halt auch irgendwie aufheben und ich kann mir gut vorstellen, wie das war. Das Zeug, das lag halt irgendwo rum, kreuz und quer, total verstaubt und irgendwann hat mal irgendjemand gesagt, komm, wir müssen jetzt mal hier Ordnung schaffen und dann hat man das schön geordnet und sortiert und
ja, so wie im Bücherregal eigentlich.
Genau, und hat dann halt gesagt, hat ein Schild Museum dran gemacht und ja, jetzt ist es halt irgendwie Museum und das sind wirklich, also schon, weiß nicht, viele große Räume.
Ja, das waren bestimmt 5 große Räume oder so und dann noch draußen lauter Traktoren.
Und alte Maschinen und
hier
dies,
so alte
das.
Milchkannen mit, wie heißen die Dinger? Melkmaschinen,
ja, so Zapfanlagen.
So manuelle Melkmaschinen. Genau.
Ja.
Handarbeit melken quasi, nur nicht mit, also egal, lassen wir das. Ganz viele alte Schreibmaschinen.
Ja, Tassen, also alles, wirklich alles Mögliche, was jetzt nicht unbedingt nur landwirtschaftliche Dinge sind, sondern ja, was sie halt irgendwie hatten, brauchten. Radios, also alles, wirklich alles.
So richtige Oldtimer-Traktoren, also
die waren schon geil.
Die sahen echt cool aus, muss man sagen.
Die waren auch, schön noch irgendwie lackiert und so weiter, also die waren schön hergerichtet. Ah, genau, alte Kutschen.
Ja, alles. Wagen.
Verschiedenste.
Hier alte
Kompressoren.
Ja,
wie auch
Sättel,
immer.
Sättel, Seile, Werkzeug, ja.
Wie auch immer.
Wilde Sachen.
Viel, viel Zeug auf jeden Fall.
Und dann gab es aber noch so einen Shop mit selbst produziert oder überwiegend selbst produzierten Lebensmitteln, frischem Obst und Gemüse und Milchprodukte und so weiter und Brot. Ja, und in ein paar von den Kommentaren zu diesem Bauernhof stand schon drin, so wenn man empfindlich ist, was so Bauernhofgeruch angeht, dann sollte man den Platz lieber meiden.
Echt?
Ja, und wir sind da angekommen. Es ging halt immer so ein bisschen Wind. Und wir dachten uns so, oder ich, du hast es ja offensichtlich gelesen, Entschuldigung. Ich dachte, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, und irgendwann, wann war es? Am nächsten Morgen oder am Abend? Weiß nicht mehr. Hat der Wind aufgehört.
Ach so, und dann kam der Geruch.
Ja,
stimmt. Dann, also ich habe das schon auch gerochen, ja.
Ja, das war intensiv.
Ja, war schon intensiv.
Ja, ah, ja, also dann sind wir auch wieder gefahren.
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir waren da eigentlich gar nicht so lange. Es klingt jetzt nach einer Ewigkeit, aber wir waren eine Nacht, oder?
Genau. Ein Abend, eine Nacht.
Genau. Also war aber mal ganz, ganz interessant irgendwie. So als Zwischenstopp halt.
Genau.
Aber es gab dort, wir dachten ja auch, dort gibt's eine Dusche. Gab's leider gar nicht.
Stimmt.
Ja, das war eigentlich ärgerlich. So der Hauptgrund, weshalb wir dort waren. Ja, gut, und dann sind wir halt am nächsten Tag dann doch auch relativ zeitig wieder weitergefahren. Ja. Aber eine Sache, die mir noch zur Maut in Frankreich eingefallen ist, beziehungsweise aufgefallen ist. Es war ja nicht nur so, dass auf dem Weg ständig Mautstationen kamen, viel, viel öfter wie in Italien. Und gut, in Spanien haben wir ja dann später schon, oder haben wir ja schon mal darauf hingewiesen, dass es da wohl so ist, dass die Maut abgeschafft worden ist. Aber da könnt ihr noch mal zwei Folgen zurückspringen. Sondern mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar, es war zwar teuer, aber wenigstens waren die Mautstationen, also diese Bezahlterminals, endlich mal auf der richtigen Höhe für Kastenwagenfahrer.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, du bist ja nicht gefahren.
Ja, sicher. Bin durch den Starkregen gefahren.
Ah ja, aber... Ach so, ja, stimmt. Deswegen habe ich den vielleicht gar nicht so schlimm empfunden. Ja, auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, dass die Stationen endlich mal auf der richtigen Höhe sind. Weil ihr kennt es bestimmt irgendwie alle, wenn man mal durch Italien fährt, dann muss man entweder irgendwie sich ganz weit nach oben strecken oder irgendwie ganz nach unten. Teilweise muss man irgendwie aussteigen, damit man überhaupt irgendwie hinkommt. Und in Frankreich war das ja gut erreichbar. Also das fand ich sehr positiv.
Okay, kurzer Exkurs zurück. Ja. Nächstes Mal kannst du es ja versuchen, dann bei der entsprechenden Maut.
Du warst zu schnell.
anzubringen. Ja, ja.
Wir sind jetzt wieder.
Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Santa Coloma. Seit 3 Folgen.
So. Und jetzt sind wir da.
Endlich sind wir da. Wir haben so viel gehört von Santa Coloma de Farnas, eben so 18 Kilometer von Girona entfernt und von Barcelona, was ist das, eine Stunde, glaube ich, ungefähr.
Das spricht man, Entschuldigung, Santa Coloma de Farnas,
also,
oder?
So schreibt man es auf jeden Farnas. Fall.
Nicht Farnes? Ich habe das immer...
Nee, da ist ein R mit dabei.
Ah, okay, ja, ich habe das irgendwie immer falsch ausgesprochen, glaube ich. Naja, Santa Coloma de Farnas.
Ja, wenn uns ja jemand aufklären kann. podcast@bucketride.de.
Bestimmt nicht on point ausgesprochen.
Wir sagen einfach nur Santa Coloma.
Santa Coloma.
Das ist einfacher.
DF.
Ja, wie kann man sich... Also wir haben viel davon gehört. Wir haben ja auch im Vorfeld schon mal über Instagram und so gefragt, wo sollen wir in Spanien hinfahren? Habt ihr irgendwelche Tipps? Und Santa Coloma kam häufiger vor. Deswegen war die Erwartungshaltung hoch. Roman, wie war dein erster Eindruck?
Mein allererster Eindruck war, wie war das? Wir sind da angekommen. Ich glaube, es hat ja irgendwie auch wieder, das Problem war ja zu der Zeit, es hat ja ständig irgendwie geregnet. Und wieder aufgehört zu regnen und wieder angefangen zu regnen. Und man konnte sich auf nichts irgendwie einstellen. Es war total unbeständig und man konnte auch den Wetterberichten überhaupt nichts glauben irgendwie. Und das hat so ein bisschen erschwert, das Ganze.
Ja, aber was war dein allererster Eindruck?
Ja, das spielt ja damit rein, weil man ja dann schon mit so einer gewissen, Grundeinstellung oder was da ankommt mit so einer Grundstimmung. Also ich war jetzt nicht so komplett entspannt irgendwie, weil ich immer so einen Blick irgendwie aufs Wetter hatte. Und das hat mich schon so ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt. Aber da kann Santa Coloma DF nichts dafür.
Das stimmt.
Mein erster Eindruck war, ja, recht entspannt. Also wir sind da angekommen, auf so einer Riesenwiese. Da war natürlich auch alles nass und matschig und Pfützen und so weiter. Und da musste man dann erstmal gucken, irgendwie, wo kann man sich hinstellen. Das ist da halt irgendwie im Endeffekt so der Trail-Parkplatz, würde ich sagen.
Genau, da wo man eigentlich direkt losradeln kann und wo die Trails mehr oder weniger auch wieder rauskommen.
Ja, also es ist ein Riesenplatz, in erster Linie Wiese.
Oder Schotter,
und genau.
Das ist eigentlich der Parkplatz zu einem Park, der sich da relativ weit erstreckt, den auch einfach viele Einheimische nutzen zum Sport machen und mit Hunden spazieren gehen und so weiter. Also da ist dann tagsüber auch guter Verkehr. Und sonst stehen da auf jeden Fall immer, oder jetzt wo wir da waren, waren auch einige andere Camper da, ein paar Mountainbiker, aber auch nicht Mountainbiker. Ja, also mein erster Eindruck war tatsächlich, das war aber auch schon auf dem Bauernhof, so ein bisschen ernüchternd, weil ich mir dachte, das ist bestimmt da irgendwie die Wahnsinnslandschaft oder irgendwas. Aber nee, also.
Interessant, dass du das, ja. Jetzt klar, wo du es sagst, ja.
Also man kann es vielleicht schon mal kurz vorwegnehmen. Santa Coloma DF ist ein richtig nicer Spot zum Radfahren.
Absolut.
Aber es ist jetzt sicher nicht der schönste Ort und die schönste Umgebung. Es ist relativ flach.
Relativ urban halt auch, oder? Also
ja.
Klar, wenn du dann da in den Park kommst, dann bist du schon irgendwie so. Klar, du bist schon in der Natur, aber.
Ja, klar. Man ist schon so am Ortsrand, auf jeden Fall.
Es ist jetzt nicht irgendwo voll am Berg oder so, wo du jetzt irgendwie eine weite Sicht hast oder so.
Ja, also es ist jetzt nicht so super sexy. Kann man so.
Ja, aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Also, ich finde interessant, dass du das so empfunden hast, oder wahrscheinlich hattest du eben einfach diese andere Erwartung so ein bisschen.
Ja.
Ich hatte, glaube ich, nicht wirklich eine Erwartung an die Landschaft in dem Sinne bei Santa Coloma tatsächlich.
Ja, ich glaube, ich habe auch nicht erwartet, dass man so mitten im Ort irgendwie ist. Sondern einfach so ein bisschen ab vom Schuss oder keine Ahnung. War halt nicht so. Macht aber gar nichts. Also wir haben uns da total wohl gefühlt.
Und es ist trotzdem auch schön irgendwie. Also da unten jetzt, klar, es ist halt ein Ort. Das ist jetzt landschaftlich, ist das jetzt kein extremes Highlight, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie total runtergekommen oder so.
Nein.
Also es ist normal, es ist alles okay. So. Du bestehst halt da unten relativ zentral, du bist schnell im Ort und du bist aber auch schnell bei den Trails, also die Ausgangslage ist eigentlich perfekt. Und wenn du dann da den Uphill zu den Trails hochfährst, dann ist es auch landschaftlich schön. Also du bist da halt in erster Linie mal im Wald. Das, ja, ist alles cool. Und wenn du dann weiter hochkommst, wir haben leider ja auch nicht alles geschafft, sondern wirklich nur einen ganz kleinen Teil. Aber es gibt dort ja schon auch so ein paar Viewpoints, so Aussichtspunkte und so weiter und so fort, wo man dann schon auch irgendwie einen schönen Ausblick hat und so weiter und so fort.
Ja.
Also.
Das stimmt. Ja.
Sind wir leider nicht in den Genuss gekommen?
Nicht viel. Aber also wie es da im Wald aussieht und wie die Trails beschaffen sind und was da der Untergrund und das ganze Landschaftsbild im Wald ist dafür super schön und super einzigartig.
Voll. Vor allem einzigartig, finde ich.
Genau. Also nur um das nochmal kurz zusammenzufassen, es ist einfach allgemein, die Gegend, die Landschaft rund um Santa Coloma ist halt flach. Da sind viele Ortschaften, da ist dann Girona, was eigentlich ja schon eine ganz nette Stadt ist. Aber das ist jetzt nicht das Wahnsinns-Scenic-Highlight. Genau.
Genau.
Trotzdem ist Santa Coloma DF. Nice.
Ja, es ist auf jeden Fall absolut einen Besuch wert, wenn man mal in die Richtung fährt, wenn man in die Richtung Girona beziehungsweise Barcelona fährt, dann liegt es ja auf dem Weg und dann sollte man da unbedingt einen Stopp machen. Also es ist schon wirklich ein Highlight zum Biken.
Ja, definitiv. Obwohl wir nur 2 kleine Touren geschafft haben, weil eben das Wetter so wechselhaft war und dann war nochmal irgendwie Starkregen und eine Wetterwarnung für die Region angesagt, sodass wir nach 2 Tagen dann geflüchtet sind, weil wir gesagt haben, naja gut.
Ja, wir wollten ja fast schon am 2. Tag, bevor wir dann biken gegangen sind, weiterfahren haben dann relativ kurzfristig entschieden, ach komm, jetzt sieht's eigentlich einigermaßen okay aus vom Wetter her noch für die nächsten paar Stunden, lass uns noch eine kurze Runde drehen.
Ja.
Und dementsprechend waren wir an 2 Tagen jeweils, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Also wirklich 2 kleine
maximal.
Runden.
Also an dem einen Tag sind wir nur einen Trail gefahren. Und so hoch ist es da ja nicht. Vielleicht so 300 Höhenmeter, vielleicht ein bisschen weiter hinten noch ein bisschen höher. Aber so die direkten Trails sind, schätze ich mal, maximal 300 Höhenmeter. Und am zweiten Tag haben wir 2 Trails gemacht, oder?
Ja, also am ersten Tag haben wir nur den einen gemacht, stimmt das?
Ja, weil es dann wieder angefangen hat zu regnen.
Ah ja, genau, und dann sind wir schnell wieder zurück. Eigentlich wollten wir noch weiter. Ja, richtig.
Genau. Aber die 3, die wir gemacht haben, die waren alle 3 richtig cool. Und was war denn für dich so das Besondere an den Trails?
Also für mich war das Besondere die Bodenbeschaffenheit. Kann man sagen.
Mhm.
Also es war Fels gemischt mit Sand eigentlich. Und der Sand war jetzt schon eher halt fester Sand, aber es ist halt so sandiger Boden irgendwie. Aber ganz viel fester Fels und so richtig griffiger Fels und so, also richtige Felsplatten. Lange, also du fährst teilweise ewig lang auf so einem Felsband, kann man eigentlich sagen. Die Trails runter.
Ja.
Und dazwischen ist dann mal wieder so kurze, bisschen so sandige Parts und dann kommen wieder lange Felsabschnitte, die auch so, also diese Felsen, die sind ja nicht komplett glatt, sondern die sind halt so, also die Oberfläche ist insofern schon glatt, dass die jetzt nicht, die ist halt relativ homogen, also es sind jetzt keine spitzen Felsen oder so, sondern es ist alles relativ rund und aber trotzdem auch so kopiert, also kopiert heißt ja, das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, aber wenn das Gelände halt so nicht komplett durchgängig ein, wie sagt man, ja, halt so ein bisschen Wellen hat und so, ne, wie so ein natürlicher Pumptrack oder so. So ein natürlicher Flowtrail. So ein bisschen Wellen, so ein bisschen rauf, runter, hin, her. Das fand ich schon crazy. Also das ist schon irgendwie was Besonderes.
Ja, total.
Das hat man jetzt nicht ständig und vor allem bei uns halt nicht.
Ja, und es war ja auch nass und die Felsen waren allesamt trotzdem super griffig und auch die alle anderen Passagen. Also da gab es jetzt eigentlich keinen Trail, der irgendwie rutschig war oder so. Also von den 3, die wir gefahren sind, war das auf jeden Fall auch bei Nässe gut machbar. Man hat schon gemerkt, auch beim Hochfahren, was man da so gesehen hat, rechts und links im Wald, dass einfach der Regen, der davor schon, ich weiß nicht wie viele Wochen, es da schon super viel geregnet hat, der hat schon seine Spuren hinterlassen.
Ja, ich glaube, den ganzen Winter hat es eigentlich viel geregnet in Spanien und da war einfach viel ausgewaschen.
Ja.
Die Trails waren jetzt nicht die meisten oder viele Trails waren jetzt nicht in super Zustand. Das hat man schon gemerkt. Das war natürlich ein bisschen schade, aber
trotzdem noch richtig cool. Einmal sind wir sogar einen Trail bergauf, war dann eigentlich eher ein Bach.
Ja, nicht nur der Trail bergauf.
Ja, also ich war ja noch nicht fertig.
Okay, gut.
Also bei einem Uphill kam uns das Wasser ziemlich entgegen. Und bei ein Trail hat am Ende dann, der war dann einfach ein Bach. Also das Ende vom Trail war ein Bach.
Also eigentlich nicht.
Glauben wir.
Aber in dem Fall war es dann plötzlich ein Bach.
Ja.
Ja, das war ein bisschen überraschend.
Genau.
Da musste man dann tatsächlich so ein bisschen ja sich durch den Bach durchkämpfen und dann auch auf die Vorstraße ausweichen, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Also da war wirklich, ja, bis zum Knie ist das Wasser durchgeflossen.
Ja, da muss man einmal irgendwie drüber. Fast dabei noch in Hundescheiße getreten. Puh, Glück gehabt.
Wir sind uns ja nicht sicher, ob es wirklich Hundescheiße war oder.
Ach so, ja, stimmt, hätte auch Menschenkot sein können.
Ja.
Naja.
Genau. Ja, und was sind wir da für Trails noch gefahren? Also, wir sind ja den einen gefahren.
Dragon Khan.
Der war mit so ganz viel Fels eben relativ leicht, jetzt nicht super.
Ja, eher flach und schnell.
Genau. Und dann am zweiten Tag sind wir einmal den En Petit gefahren. Der war vom Charakter her ja ganz anders. Der hatte eigentlich kaum so Fels.
Stimmt, der hatte Platten eher drin. Engere Kurven, ein bisschen steileres Gelände, ein bisschen stufig, ein bisschen rougher.
Eher wie so ein klassischer Trail. Auch cool. Ja, halt nicht, jetzt halt nicht so mit diesen Felsen, nicht so einzigartig.
Ja, aber also ziemlich cool zu fahren, ja.
Daneben läuft dann noch dieser Spider-Man, der hat irgendwie viele, viele Sprünge mit flachen Landungen. Das haben wir uns dann gespart. Also jetzt ich glaube jetzt nicht viele große Sprünge oder Doubles oder so, aber soll wohl auch relativ low sein. Haben wir dann aber auch nicht mehr geschafft. Und der zweite Trail, den wir dann nach dem En Petit gemacht haben, war der La Losa.
Mhm.
Und der war wieder so ein bisschen wie so eine Mischung, oder? Also der hatte schon wieder viel mehr Fels.
Genau, war aber deutlich anspruchsvoller schon als der Dragon Khan.
Genau.
Der hatte auch mal schnellere Passagen und dann aber durchaus schon die ein oder andere technische Passage auf diesen Felsen, würde ich mal sagen. Sag mal, ein bisschen enger und so und steiler. Ja. Wir haben einen Magazinartikel dazu geschrieben. Da könnt ihr euch gerne auch noch mal ein paar Bilder anschauen, wenn es euch interessiert. www.bucketride.de/magazin. Und da ist einer der letzten Santa Coloma de Farnas. Das findet ihr da auf jeden Fall. Und da gibt es vielleicht auch den ein oder anderen GPX-Track.
Oh ja, genau. Also lohnt sich mal reinzugucken. Genau, was gibt's noch dort? Ja, was wir dann eben leider nicht geschafft haben, da gibt's auch so ein Castello. Das ist dann noch ein Stück.
Sind wir nicht mehr in Italien? Sagen wir es in Spanien auch.
Castello. 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 Ein Castello, also eine Burg. Und da haben wir es leider nicht mehr hingeschafft. Und bei dieser Burg gibt's aber auch eben noch ein paar Trails. Die sollen auch ganz cool sein. Also auch wieder, ja, teilweise viel Fels und so weiter. Teilweise relativ anspruchsvoll auch. Ja, deswegen müssen wir da tatsächlich auch nochmal hin irgendwann.
Ja, unbedingt.
Wir haben auch lange überlegt, als es dann bei uns weiterging, wie es weitergeht, ob wir tatsächlich über den Süden Spaniens fahren oder ob wir vielleicht dann doch wieder Richtung Norden zurückfahren. Und dann da nochmal einen Stopp einlegen und dann von dort aus weiter. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir doch über den Süden fahren, wenn man jetzt schon mal unterwegs ist und die Zeit hat, dass wir das dann mitnehmen. Weil ja, da oben im Norden, klar, es ist natürlich eine weite Strecke, aber es ist halt nicht so weit wie im Süden. Also von daher schafft man das vielleicht eher nochmal.
Ja, und kann das dann mit so einem eher so einem Ost-West-Ding durch die Pyrenäen oder so.
Genau, weil da gibt's ja auch noch einen Haufen Zeug und Olargues mitnehmen und Ahinsa und so, ne, ist da ja auch.
Ja.
Genau.
Also für uns ist jetzt leider nur bei 2 Tagen geblieben in Santa Coloma DF. Aber die haben uns auf jeden Fall sehr überzeugt. Sollen wir noch einen ganz kurzen
Spotchecker.
Okay, let's go. Trail Fun.
Trail Fun. 4.
Also es geht bis 5.
Ja.
5 Sterne.
Ja.
1 bis 5 gibt's.
Also ich sag mal so, unter den Bedingungen, die es gab, als wir dort waren, würde ich jetzt eher eine 3 geben, da man aber schon das Potenzial dort erkennen konnte, würde ich eine 4 geben, glaube ich.
Ja, ich gehe mit.
Echt?
Ja.
Heftig. Okay. Schwierigkeit. Gut, das, was wir erlebt haben, dort war jetzt nicht super schwierig. Wie gesagt, es gäbe noch ein paar andere Optionen, die vielleicht auch nochmal technisch anspruchsvoller sind, wenn man sich wirklich mal das ganzheitlich anschauen würde. Aber ja, ich würde sagen eine 3.
Ja.
Ja. Ich meine, der En Petit, der hatte schon engere und steilere Kurven und Absätze und so weiter und so fort. Aber es gibt dort halt auch so viele Varianten oder Optionen, also so viele Trails.
Ja.
Und viele blaue, also Trail Forks, blaue Trails.
Also ich glaube, da findet jeder was, glaube ich auch, ja. Aber so, wenn man jetzt mal so rundum einfach drauf losfahren will, dann wahrscheinlich schon eher eine 3.
Okay. Das Erlebnis, der Erlebnisfaktor.
Ja, der ist, also auch im Wald ist der Erlebnisfaktor sehr hoch, finde ich. Also selbst die Bergauffahrten, die waren erlebnisreich. wir sind mit E-Bike gefahren, da muss man vielleicht auch dazu sagen. Am Anfang starten die Uphills eigentlich super entspannt über so breite, entspannte Forststraßen. Und wenn man weiter hochkommt und wirklich dann zu den Trail einstiegen will oder wenn man mal so einen Verbindungs-Uphill nimmt, das sind teilweise schon richtig
richtige Rampen.
Steile und auch technische Rampen. Ja, also das sind eigentlich dann auch so Felsen wie in den Trails bergab, nur halt bergauf.
Also mit dem E-Bike macht schon richtig Bock.
Ja, ohne E-Bike kann es schon auch mal zäh werden.
Ja, aber nicht dauerhaft, sondern ja, eigentlich eher
die Uphills sind ja auch nicht so lang am Stück.
Das stimmt.
Genau. Also,
ja, aber was ist jetzt der Erlebnisfaktor?
Ja, der ist ja allgemein, oder? Der ist ja nicht nur auf Trails bezogen.
Nee, der ist allgemein den ganzen Spot bezogen.
Ja, 3?
Ja, ich hätte auch maximal, ich hätte so 2,5 vielleicht, 2,5 Sterne. Hm?
Ja, sonst ist da jetzt halt auch nicht so viel los. Also Biken, ja, aber sonst geht da jetzt halt nicht so viel.
Also da steht schon eher so der Trail-Fun im Vordergrund, würde ich sagen. Ja, genau. Also Erlebnis ist, glaube ich,
eher 2.
Ja,
okay.
Bis 3, 2,5. Okay, ja. Dann?
Camping.
Mhm. Camping, ja, war entspannt dort, entspannt, easy, keine Probleme, kein Stress. Man hat viel Platz auf jeden Fall auch.
Ist nichts Offizielles.
Nee, es ist nichts Offizielles.
Aber scheint auch niemanden zu stören.
Genau.
Solange man jetzt da nicht sein ganzes Camping-Equipment auspackt.
Aber es gibt halt auch kein Service oder so, keine Dienstleistungen, also kein Abwasser, kein Frischwasser, kein Toilettenentsorgungsding. Ja, nix halt.
Also es gibt einen Brunnen in dem Park da drüben.
Genau. Dann kann man aber nicht mit dem Camper hinfahren.
Nee, also kann man mit Kanister holen. Dann gibt's Mülleimer und eine öffentliche Toilette, in die habe ich mich nicht reingetraut.
Ich war kurz drin.
Aber hier, Geheimtipp, hinter dem Parkplatz, da ist so ein Sportzentrum mit Schwimmbad und Fitnesscenter oder so und einer Bar und Restaurant. Und da kann man einfach rein spazieren und auf die Toilette gehen.
Ja.
Also wir waren auch in der Bar.
Ja, aber die Toiletten gehören jetzt nicht zur Bar nur zwangsweise, sondern...
Ja, ich glaube zu dem ganzen Sportzentrum. Ja. Man weiß es nicht so genau.
Ist auf jeden Fall im Eingangsbereich sozusagen von dem Sport, Schwimmbad etc., wo eben auch die Bar mit dabei ist.
Genau.
Im Schwimmbad selber waren wir nicht. Das ist relativ teuer, so wie wir das gelesen haben.
Ja, irgendwie ging das dann nur mit so einem Tagespass für das Fitnesscenter und keine Ahnung. Wir haben es dann gar nicht mehr weiterverfolgt. Wir haben dann einfach im Camper geduscht.
Ja.
Es gibt auch einen Campingplatz, nicht allzu weit weg, aber jetzt auch nicht so direkt in Santa Coloma, von dem aus man auch Trails erreichen kann, aber der hat zum einen noch gar nicht offen und zum anderen scheint der jetzt auch nicht so das Wahnsinns-Highlight zu sein. Also kann man vielleicht machen, Wenn man aber autark ist, dann würden wir eher empfehlen, einfach auf dem Parkplatz zu
stehen. Ja, es macht einfach mehr Sinn, auch so von der Lage her halt zum Biken. Camping Riudarenes heißt der. Camping Riudarenes.
Also was gehen wir jetzt? Ich glaube, ich würde vorschlagen eine 2, weil es ist jetzt nicht das Wahnsinns-Camping-Erlebnis, halt einfach nur eine große Wiese. Ja.
Ja,
aber praktisch gelegen.
Deswegen gebe ich eine 3.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Aber wir müssen ja auch nicht gleich gehen.
Nee.
Genau.
Ja.
Dann?
Wohlfühlfaktor.
Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir waren wieder an einem neuen Spot. Wir waren auch noch nicht so lang in Spanien. Ich war immer so ein bisschen unentspannt noch, das Auto alleine zu lassen, in Anführungsstrichen. Aber so rückblickend betrachtet, glaube ich, war es echt entspannt. Also.
Ja.
Und an sich, also so nachts und so weiter, ich habe mich da voll wohl gefühlt. Also es war jetzt.
Ja, ich mich auch.
Kein Ding. Keine Ahnung, ich würde auch eine 3 geben. Es war jetzt halt irgendwie so.
Neutral.
Neutral, ja. Genau. Dann Landschaft. Landschaftserlebnis ist ja wieder so ein bisschen ähnlich.
Ja, da gebe ich eher eine 1.
Wirklich?
Ja.
Aber was zählst du jetzt zur Landschaft dazu? Also kommt ja immer auf die Perspektive drauf an. Ne? Klar, die Landschaft jetzt vom Stellplatz unten aus gesehen war natürlich jetzt nicht so.
Ja,
besonders.
Ich korrigiere nochmal, ich gebe eine 2 auf das Gesamtpaket.
Okay, auf dieses Gesamtpaket der Landschaft gibst du eine 2.
Ja.
Ja, ich finde, man hat halt auch ansonsten, vielleicht aber auch dadurch, dass wir jetzt diese Aussichtspunkte und so weiter nicht angefahren haben oder nicht geschafft haben, haben wir halt vielleicht auch relativ wenig von dem gesehen, was es landschaftlich vielleicht noch irgendwie zu bieten hat.
Vielleicht, aber wir wissen es nicht.
Wir wissen es halt nicht, ja. Also deswegen, es ist halt jetzt auch kein
keine spekulative Zahl
ganzheitlicher Spotchecker. Ja, 2,5. Ich gebe 2,5.
Okay.
Ja.
Dann Infrastruktur.
Ja, Infrastruktur fand ich eigentlich an sich ganz gut, dadurch, dass man halt doch relativ zentral steht. Du konntest eben da in dieses Schwimmbad gehen. Oder halt in diese Anlage. Da war eben auch ein Restaurant. Wir waren da auch einmal essen.
Das war nicht
so der Hit, tatsächlich. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, oder? Also wir haben einen Burger gegessen.
Nee, es war nicht schlimm,
der
aber
war teuer,
es hat sich nicht gelohnt.
Und jetzt nicht irgendwie ein Highlight, aber er war okay. So.
Also ich würde es nicht
nochmal
machen.
Wir gegessen. Die waren heftig.
Ja.
Würdest du nicht nochmal machen?
Nee,
nicht unbedingt.
Nee. Aber sonst kann man halt auch schnell von dem Parkplatz mal irgendwie zum Bäcker radeln oder so.
Ja, und für einen Drink kann man da schon hingehen in die Bar.
Ja, definitiv. Sonst ist im Ort, gibt's auch einen Waschsalon. Wir waren bei so einer kleinen Autowaschanlage, wo wir die Fahrräder sauber machen konnten. Supermarkt und so weiter, ist alles in der Nähe. Es gibt halt keine Campinginfrastruktur, aber sonst eigentlich schon alles, was man eventuell brauchen könnte.
In guter Erreichbarkeit halt direkt eigentlich. Ja.
Also würde ich sagen eine 3, weil es halt eben so gar keine Campinginfrastruktur gibt.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Eine 3. Ja, genau.
Ja.
Das war's zum Spotchecker.
Heftig.
Für Santa Coloma DF.
Fortsetzung folgt vielleicht, wenn wir irgendwann es nochmal dorthin schaffen.
Genau, dann würden wir nochmal das, was fehlt, ergänzen.
Ja, jetzt sind wir eh schon wieder hier 50 Minuten oder so. Ich glaube jetzt.
Ja, jetzt gehen wir noch auf die Fragen ein.
Ja, ja. Mhm.
Und dann machen wir für heute. Dann machen wir für heute mal wieder Schluss.
Schluss mit Lustig.
Aber noch nicht. Hast du die Fragen parat?
Ja. Ich habe hier Fotos.
Hast Fotos gemacht.
Mal schauen. Wir wählen einfach mal die eine oder andere aus.
Also wir haben einige Antworten bekommen, ein paar gleich, sogar mehr als 2.
Okay.
Die Frage ist,
Was ist eigentlich eure Mountainbike-Bucketlist? International, Geld spielt keine Rolle.
Das ist ein wichtiger Zusatz.
Und ich grenze das jetzt mal gleich nochmal ein, weil sonst eskaliert es hier beim Roman. Ich grenze das ein, Roman, jeder darf maximal 2 Sachen von der Bucketlist sagen.
Ja, ja. Also ich hätte sowieso nicht die komplette Bucketlist aufgezählt, weil das sprengt den Rahmen. Ich hätte jetzt, ich glaube, ich würde mich jetzt fast auf 1 beschränken. Natürlich gibt's da noch sicher noch andere Sachen, die da ähnlich gut ranken würden.
Mhm.
Aber für mich wäre schon, ja, ich glaube halt Kanada, BC, British Columbia, Squamish.
Shit.
Das hast du mich zuerst gefragt, sagen. Ja? Pech gehabt. Aber ist doch gut, wenn wir uns da schon mal einig sind, dann ist das ja schon mal quasi konsolidiert und wir können das schon mal fixieren auf der Bucket Ride List.
Ja, das steht eben da, wo dein Geld keine Rolle mehr spielt, ungefähr auf der Liste in dem Ranking eher weiter unten.
Ja, also wir würden das schon machen, wenn jemand ein bisschen Geld übrig hat und uns was geben kann. Nee, ja, auf jeden Fall warum? Ja, ist halt irgendwie schon was, da möchte man als passionierter Mountainbiker, glaube ich, geht's glaube ich vielen so, dass man da irgendwann gerne mal hin möchte, weil es da einfach so viel gibt und man so viel liest und hört und sieht und das ja irgendwie gefühlt so da erfunden wurde, ne? Die Ursprünge des Mountainbikens. Also, ja, das wäre schon mal ein Träumchen.
Ja, mal schauen, wann wir das abhaken können.
Hast du denn noch ein Backup?
Ich hätte einige Backups, aber ja,
dann nenn mal eine Sache oder so.
Eine Sache. Ja, Polen.
Polen?
Ja.
Ja.
Polen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber das, vielleicht schaffen wir es noch auf dem Heimweg.
Das wäre eigentlich der Plan.
Aber wir sind schon ganz schön hinten dran in unserem Zeitplan, also.
Ja, mal gucken.
Und halt, ja, Schottland, das steht ja jetzt dann nach Spanien und Portugal, geht's ja direkt nach Schottland. Und das steht ja ganz, ganz, ganz weit oben da auf der Bucketride-List von Bucketride.
Definitiv.
Genauso wie Norwegen. Haben wir jetzt mal hier nicht so erwähnt als allererstes, weil wir das ja jetzt quasi angehen.
Genau. Damit kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, eine Frage war, wart ihr schon mal in Norwegen Mountainbiken?
Nein. Aber?
Bald.
So ist es. So ist der Plan.
Also mal schauen, wie lange es noch dauert. Wahrscheinlich so im Juni irgendwann, wenn wir in Norwegen eintrudeln.
Wenn alles glatt läuft.
Genau. Dann waren hier noch 2 Ernährungsfragen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ja, warum nicht? Die eine, wie ernährt ihr euch auf Reisen?
Fragst du mich, oder? Wie ernähre ich mich auf Reisen? Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin gar nicht so unzufrieden. Ich habe ganz viel Körperkraft-Sachen eingepackt. Das sind so Fertiggerichte, so proteinhaltige Fertiggerichte. Die gibt's als vegetarische, vegane Option, aber auch mit Fleisch. Da habe ich ein bisschen was eingepackt, weil da hatten wir noch einiges zu Hause. Die Claudia hat dann wieder einiges ausgepackt, als sie gemerkt hat, wie viel da hier geladen war. Da musste dann wieder ein bisschen was weichen. Aber tatsächlich haben wir davon eigentlich noch gar nichts gegessen.
Also,
wie würdest du die Frage beantworten? Wie ernähren wir uns auf Reisen? Ich würde schon sagen, eher ausgewogen und gar nicht so reisespezifisch.
Nee, ich würde auch sagen, eigentlich so ähnlich wie daheim.
Ja.
Nur, dass wir ja vielleicht schon schauen, dass wir jetzt nicht immer so die Gerichte kochen, die jetzt irgendwie eine Stunde dauern oder so, weil wir jetzt ja auch mit Induktion kochen, überwiegend. Und je länger wir kochen, desto mehr Strom verbrauchen wir. Wir haben aber auch noch so einen kleinen Gaskocher dabei. Und wenn es mal irgendwas ist, was länger dauert,
gibt's
wie
einen
zum
Snickers?
Beispiel, wenn gibt es einen Snickers? Nee, wie zum Beispiel in dem Omnia-Backofen. Den kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, dann schaut es euch mal an. Das ist richtig geil. So
Dann
ein,
machst du viel, ja. Das
viel. Naja, zweimal haben wir es bis jetzt gemacht, aber es war zweimal richtig lecker.
Ja.
Also eigentlich Ofengemüse aus dem Omnia-Backofen auf dem Gaskocher. Ja,
das war gut,
und
ja.
Da komme ich mal, schweife ich kurz ab zur nächsten Frage, das Lieblingsrezept beim Camping. Und ich würde sagen, das ist mein Lieblingsrezept, weil man muss eigentlich nur einmal das Gemüse kleinschnibbeln und in diesen Omnia hauen, Olivenöl drüber und ein paar Gewürze und dann einfach da eine Dreiviertelstunde auf dem Herd brutzeln lassen und dann hat man das geilste Gemüse mit Kartoffeln und so weiter. Ein bisschen Quark dazu. Fertig.
In der Zwischenzeit einfach
kannst du was
ein
anderes
Bierchen
machen,
trinken.
ja.
Oh.
Genau. Nee, und sonst, ja, was machen wir denn immer? Also,
ja, wir können ja mal, wir fangen mal in der Früh an. Ja,
wir
stehen
haben
auf, dann gibt's Kaffee.
Kaffee viel.
Und
nein.
Dann kann es passieren, dass ich ihn umschmeiß.
So
wie heute Morgen.
Oh
da ist dann mal kurz die Laune im Keller.
War aber gar nicht so schlimm.
Ja, aber das ist halt gleich dreimal so schlimm, wenn man noch kein. Du hattest ja schon Kaffee.
Ich hatte schon ein paar Schlücke
eben,
zumindest.
Und ich
ja,
noch gar
das
nicht.
stimmt.
Ja, und deswegen war das natürlich schon dramatisch.
Ja, ich glaube, wenn es mir passiert wäre, dann hätte ich so reagiert wie du. So, ich habe versucht, ihn zu besänftigen, aber
ja.
Es war schwierig.
Es war alles voll. Junge,
also, ja.
Gott verdammt mich.
Ja, auf jeden Fall haben wir immer so zwei Frühstücksoptionen, je nachdem, was halt gerade verfügbar ist. Wenn wir Brot haben, dann essen wir meistens irgendwie Brot mit Ei, also Rührei oder Spiegelei oder gekochtes Ei und Brot mit Avocado oder Marmelade oder Käse. Genau. Und wenn wir kein Brot haben, dann gibt's Müsli mit Banane und Blaubeeren und Haferflocken und Zimt und Kurkuma. Ganz
Wichtig
wichtig.
Und gesund.
Und ein paar Nüsse. Nüsse.
Ja.
Entschuldigung. Ja. Und sonst, ja, wir machen öfter mal einen Salat. So mittags oder so oder abends. Und ja, sonst halt so die Klassiker. Nudeln,
Ja.
Reis, Gnocchi. Mit Gemüse, mit Pesto, mit Tomatensauce, mit...
Ja, wir haben natürlich schon auch den Vorteil, dass wir jetzt nicht irgendwie eine spezielle Ernährung haben. Also jetzt keine vegetarische oder vegane Ernährung und auch keine kohlenhydratarme Ernährung. Das wird es natürlich auch irgendwie komplizierter machen. Also ja, dementsprechend ab und zu holen wir uns mal eine Pizza irgendwo, wenn sich's anbietet.
Ja, wir achten schon drauf, dass wir viel Gemüse essen.
Ja, es ist wenig Fleisch auch. Ja.
Wir essen, also Fleisch haben wir bis jetzt einmal, glaube ich, selber gemacht. Einmal Burger. Also wir essen schon überwiegend vegetarisch. Ab
das
und
stimmt.
Zu, wenn man es mal nicht lassen kann, dann gibt es mal irgendwie eine Salami oder so.
Ja.
genau.
Ja,
so
ich
viel.
Ist, glaube ich, umfassend beantwortet worden.
Ja.
Was war noch?
Und was natürlich der große Vorteil in Spanien ist. Man spart sich viel Geld, weil essen gehen ist einfach nicht so geil. Überwiegend.
Haben wir bisher also, zumindest die Erfahrung gemacht.
Ja, wir haben es ein paar Mal probiert und die meisten Male davon tatsächlich haben wir uns danach gedacht, so, das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht. Also es ist, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, oder?
Kann sein, ja.
Nicht so ist wie in Italien, wo du einfach überall essen kannst.
Ja.
Nee, in Spanien, nee. Klar, man kann auch mal Glück haben. Wir hatten auch schon richtig geile Tapas.
Und ich glaube, wir hatten auch schon Pech. Also
wir hatten sicher auch Pech, aber ja.
Man darf dem Ganzen durchaus auch noch mal ein paar Chancen geben.
Genau.
So, was war jetzt die vierte Frage?
Da ist noch eine, aber die passt halt jetzt so gar nicht mehr.
Was denn?
Mullet oder Full 29?
Naja, die ist eine zweiteilige Frage. Einmal Camping.
Ach so.
Lieblingsrezept. Hast du ein Lieblingsrezept, ein aktuelles?
Ja, habe ich da schon
ist
gesagt.
Ist das Omnia?
Ja, Ofengemüse.
Omnia Ofengemüse, Lieblingsrezept. Okay. Dann, und das, die zweite Frage ist MTB. Ja, ich meine, wir haben ja gefragt, Camping oder Mountainbiken, Mallet oder Full 29? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube tendenziell eher Full 29, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste. Ich finde, hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste und dabei bleiben muss, dann glaube ich, will ich eher für Full 29, weil für mich die Vorteile da etwas überwiegen.
Ja, da gehe ich mit, obwohl ich sehr klein bin und für mich das Mallet-Setup natürlich auch Vorteile mit sich bringt, also wie für jeden anderen auch, aber vielleicht nochmal extra. Trotzdem bin ich Full 29-Fan. Habe mich jetzt aber auch ganz gut ans Mallet-Setup gewöhnt und glaube auch, dass es so ein bisschen bike-abhängig ist.
Voll, ich wollte gerade sagen, es ist bike-abhängig, auch so vom Bike-Konzept abhängig. Beim Stumpjumper fahre ich Full 29, du fährst Mallet, weil es halt aber auch so kommt. Ne? Ich bin super happy bei mir auf jeden Fall und beim Levo ist grundsätzlich ein 27,5er Hinterrad verbaut. Und das ist auch geil. Also ich spüre da tatsächlich jetzt auch nicht wirklich einen Nachteil. Und ich glaube, es kommt einfach dem entgegen. Es ist ja durch das höhere Gewicht, weil es ein E-Bike ist, ist es halt grundsätzlich einfach schon mal so ein bisschen behäbiger. Aber durch dieses kleinere Hinterrad wird's halt auch wieder etwas flinker. Also ja, ich glaube, das kompensiert das wieder ganz gut.
Ja.
Und dementsprechend, ja, kann man sagen, es ist einfach ein bisschen bike-abhängig. Mir wäre es vielleicht beim Stumpjumper, feiere ich es halt dann doch, dass es einfach ein bisschen mehr Laufruhe gibt. Und wenn ich jetzt mit dem 27,5er unterwegs wäre hinten, dann wäre es teilweise sicher auch geil, spritzig in Kurven und so weiter und so fort, aber teilweise wäre es mir dann vielleicht auch wieder etwas zu unruhig, könnte ich mir vorstellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ja, das ist, glaube ich, so die aus dem Gefühl raus, würde ich das mal so sagen. Hm?
Ja, ich würde sagen, auf dein Gefühl haben wir jetzt einen Hut.
Ja.
Bevor wir in den Tech Talk.
Ja.
Abtauchen.
Wir sind ja kein Mountainbike-Tech-Podcast.
Ja, nee, danke für eure Fragen. Wenn ihr weitere Fragen habt, was ihr gerne wissen wolltet.
Was ihr schon immer mal wissen wolltet.
Genau. Ja. Schreibt uns entweder bei Instagram, wie heißt es wieder? Vergesst es jedes Mal.
MTB.
Bucketride_MTBVanLife. Oder eine E-Mail an podcast@bucketride.de.
Genau, wir haben noch relativ wenig E-Mails bekommen, also schickt ruhig
eine
E-Mail.
Ja, es wäre echt schön, wenn wir da jetzt mal so eine E-Mail mit einer Frage bekommen.
Oder ihr könnt auch mal bei Spotify in die Kommentare schreiben. Ich habe gerade noch gar nicht reingeguckt, ob da was drinsteht.
Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht.
Ich glaube, das geht. Also zumindest sagen das die Rollercoaster-Jungs immer, der Flo und der Toffer.
Okay. Schreibt in die Kommentare. Was in die Spotify-Kommentare.
Und wenn ihr schon dabei seid und Bock habt, uns eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast zu geben. Es dauert 3 Sekunden. Zumindest bei Spotify geht es ganz schnell. Dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Also vielen Dank dafür
und
schon mal.
Und auch allgemein über Feedback zum Podcast.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Her damit.
Alright.
Jo, alles klar. Dann packen wir's.
Packen wir's.
Gut.
Bis zum
Macht's
nächsten
gut.
Mal.
Wir sehen uns, hören uns.
Tschüss.
Alles Gute. Tschüssi.